Wünscht jemand, dass ich Hochdeutsch spreche? Ja, wenn ihr das Bild anschaut vom René Makit, der hat das 1963 gemalt, dann seht ihr eine verrückte Welt. Merci vielmals, Sepp. Merci. Und das Bild wird der Stilrichtung, der Kunstrichtung Surrealismus zugeordnet. Und das fällt uns nicht schwer, das nachzuvollziehen, weil so sieht man ja das nie. Der René Makit ist gern an die Nordsee gegangen, an die raue Küste. Und dort hat er sich beeindruckt von dieser verregneten Küstenlandschaft, die da im Braun gehalten ist, eher düster. Der Surrealismus durchbricht jetzt aber das normale Schauen. Unsere Sehgewohnheiten werden infrage gestellt. Und darum wird auch hier die düstere Nordseelandschaft durchbrochen. Und auffällig, wie von einer Gützli-Form rausgestochen, rausgestanzt, tritt hier plötzlich die Figur von einer Taube im Vordergrund, wo uns der Blick öffnet für einen Sommerhimmel. Mit Schäfli-Wölkli, blauen Himmel. Fast spürt man die Wärme hinter dran. Aus der Realität der düsteren, verregneten Nordseelandschaft mit rauem Wind sehen wir plötzlich in einen geöffneten Himmel, der blau, freundlich uns zugeneigt ist. Diese Wirklichkeit existiert auch. Beides. Aber welche sehe ich? Vorhin sind wir vor die Frage gestellt worden, das halbe Glas gefüllt oder das halbe Glas geleert? Das leere halbe Glas oder das volle halbe Glas? Und hier auch. Sehen wir den Himmel geöffnet, hinter dran? Ist das die Wirklichkeit, die wir sehen? Oder sehen wir die trüben, regnerischen, windige Stimmungen in unserem Leben. Nun, Gott verheisst uns immer wieder sehr viel und sehr Wunderbares. Die Realität von unserem Alltag zeigt aber manchmal auch ein anderes Bild. Und dann sind wir irritiert. Und wie wohltuend ist es, an so einem Psalm 13 vor Augen zu haben, wo wir merken, Klagen ist erlaubt. Das tut so gut. Und so wollen wir heute über das Klagen nachdenken, aber nicht beim Klagen bleiben stehen. Und jetzt möchte ich dich ansprechen. In welcher Wetterlage bist du heute am Morgen? Ja, und wenn ihr jetzt raus schaut, dann seht ihr auch ein bisschen eine Regenstimmung. Ich weiss nicht, wie bei dir im Moment die Wetterlage ist, ob du eher durchsehst in eine blaue Wolke, also in die schönen Sommerwolken rein da. Ob du den Blick auf Gottes Realität gerichtet hast, ob dir das heute gelingt oder ob du von Sorgen und von Klagen umgeben bist, wo dir der Blick trübt für seine Realität. Ich weiss es nicht. Etwas möchte ich dich aber noch fragen. Du musst natürlich nicht antworten, aber du kannst dir überlegen. Wann hast du das erste Mal realisiert, dass du älter wirst? Gut. Und jetzt wenden wir uns mal dem Psalm 13 zu. Ja, Struktur. Da haben wir, glaube ich, heute schon etwas gehabt. Wir werden... Ist das der Pointer? Das spielt keine Rolle. Wir sehen links die drei Punkte. Der Psalm, der hat 6 Verse. Der erste Vers ist einfach, dass er von David ist. Und dann haben wir also noch 5 Verse. Ganz einfach in einem Dreiklang aufgelistet. Vers 2 und 3, sehen wir links, geht es um das Klagen. Vers 2 und 3, 4 und 5, da geht es um das Bitten. Und der Vers 6, da geht es um das Loben. Es ist also ein Dreiklang. In der Bibel finden wir ja die Dreiteilung ganz vielen Orten. Auch in der Stiftshütte zum Beispiel. Da gibt es den Vorhof, dann gibt es das Heiligtum und es gibt das Allerheiligste. Ein Dreiklang. Und so haben wir hier heute einen Dreiklang vor uns. Und dann sehen wir rechts, in jedem von diesen drei Abschnitten, im Klagen, im Bitten und im Loben, tut jetzt der David zuerst aufschauen auf Gott, seine Beziehung zu Gott, das ist der Pfeil gegen oben. Dann tut er beschreiben, was das mit sich macht, mit ihm macht, dann schaut er auf sich. Und dann drittens schaut er noch auf die Herausforderung. Und so tut er beim Klagen, da sagt er, Gott, du hast mich vergessen. Und ganz ehrlich, manchmal kann es einem schon so gehen, dass man das Gefühl hat, Gott kümmert sich im Moment um ganz viel, aber sicher nicht um mich und um mein Problem. Und wenn er sich kümmern würde, warum macht er denn nichts? David sind die Gedanken bekannt, vielleicht dir auch. Er fühlt sich von Gott vergessen, darum macht er sich Sorgen und er findet, im Blick auf seine Herausforderungen, die sind sehr, sehr mächtig, ja, übermächtig. So klagt er. Dann geht er ins Loben, Verse 4 und 5. Da bittet er Gott, erhör mich, tu unser Verhältnis wieder lebendig machen, öffne mir den Blick für die Realität hinter der Regenwolke. Und darum bittet er, auf sich gesehen, gibt mir eine neue Perspektive. Eine Perspektive, die in die Ewigkeit hineingeht. Die grosszügig ist. Die merkt, aha, der Regen ist nur eine Zeit lang. Und dann wünscht er sich im Bitten, gib mir den Blick auf die Herausforderung, die eine besiegte Herausforderung ist. Du hast den Sieg am Kreuz auf Golgatha über meine Herausforderung auch erstritten. Zeig mir, dass du Sieger bist. Und dann im Vers 6, der Aufblick auf Gott, du bist eigentlich so gnädig, du hilfst gern, hilfreich und du tust mir so wohl. Da bricht David durch und dann auf sich gesehen, tut er eigentlich ankündigen, ich vertraue dir, ich freue mich über dich und ich will dich loben und preisen. Und spannend, im Loben hat er keinen Blick mehr für die Regenwolken. Und jetzt wollen wir so, es tut sich ja direkt aufdrängen, in diesen drei Punkten durchgehen auf beim Klagen mal an. Klagen, und da möchte ich einfach 3 Sachen erwähnen. Zuerst aber lese ich mal die Verse 2 und 3 vor. So klagt der David. Herr, wie lange willst du mich so ganz vergessen? Wie lange verbirgst du dein Angesicht vor mir? Wie lange soll ich Sorge tragen in meiner Seele und Kummer täglich haben in meinem Herzen? Wie lange soll sich mein Feind über mich erheben? So tönt's vom David. Es ist so wohltuend, dass wir bei Gott dürfen klagen. Klagen erlaubt. Wir dürfen so klagen, wie es uns zumut ist. Darum der erste Punkt beim Klagen, wir dürfen wahr sein. Denn David weiss natürlich auch, dass Gott nichts vergisst. Natürlich hat Gott nicht vergessen. Aber der David will zum Ausdruck bringen, ich habe das Gefühl in dem Moment, als hättest du mich vergessen. Im Klagen hat auch mal einfach eine subjektive Gefühlslage-Beschreibung Platz. Es muss nicht eine objektiv-theologisch richtige Beschreibung sein. Gott, du bist allwissend, du kennst mich durch und durch. Da kommt er dann später dazu. Aber im Klagen darf er mal wahr werden und sagen, Gott, ich fühle mich vergessen. Und er wird wahr. Der David sagt, was ihn angeht. Und da drinnen merken wir, kommt auch eine grosse Ungeduld zum Ausdruck. Viermal in diesen zwei Versen sagt der David, wie lange? Also mir geht das manchmal schon so. Herr, gib mir die Lösung und gib mir sie jetzt gerade. Und dann auch auf die Art und Weise, wie ich es an mir wünsche. Und ja, Gott ist ein Gott vor Ewigkeit. Die habe ich aber im Moment. Mal, ich hätte sie ja auch. Ich hätte sie ja auch, die Ewigkeit. Also wir juffeln manchmal und wie lange noch, gib jetzt die Lösung und zeig mir, öffne mir den Himmel. Ich will die Tauben wieder sehen, hinter dem Regen. Und nichts passiert. Und wenn wir uns mal in der Bibel ein bisschen umschauen über Geduld, dann merken wir, oh, Geduld ist eigentlich ein Befehl. Und wenn wir noch näher her schauen, Galater 5, 22, eine Geistesfrucht. Aha, eine Frucht wächst ja auch eher langsam. Also Geduld dürfen wir üben. Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal. Ah, Trübsal sind unser Übungsfeld für Geduld. Und schon hat sich der Himmel ein bisschen geöffnet. Und schon ist der Regen durchbrochen. Hat ja eigentlich etwas Gutes, wenn wir uns üben. Und in dieser Formulierung, Herr, wie lang, steckt ja irgendwo auch versteckt drinnen, du kannst es ändern. Ich traue dir zu, dass du es ändern kannst. Darum frage ich dich, wie lange willst du noch warten? Also eigentlich hat der David ein Vertrauen, dass Gott durchaus Herr der Lage ist. Aber er darf mal reden. Er darf mal sagen, ich bin ungeduldig. Wie lange noch? Und dann noch ein dritter Punkt, der ist mir persönlich relativ wichtig. Die persönliche Belastungsgrenze akzeptieren. Ich weiss nicht, ob ihr das kennt, aber ich habe immer so ein Idealbild vor mir. Und das Idealbild sieht aus, also, wisst ihr, so ruhend in einem Buddha-Niedersitz, durch alle Schwierigkeiten durchschweben, sich nie aus der Ruhe bringen, weil man ja seine Ruhe in Jesus hat. Und die ganze Welt kann im Argen liegen, aber mich betrifft das nicht. Ich sehe die Tauben und ich ruhe in diesem Frieden. Das ist so mein Idealbild. Und dann zügeln wir auf Meiringen und ich stelle fest, puh, ich bin meilenweit entfernt von diesem Idealbild. Da braucht es so wenig. Und ich gehe plötzlich ins Klagen. Und plötzlich sehe ich Regen. Und nur noch Regen. Und das schöne Tübeli ist gerade voll davon geflogen. Und das darf man mal wahr werden. Die persönliche Belastungsgrenze, die ist bei anderen anders als bei mir. Und andere können vielleicht mit etwas umgehen, wo ich einfach Mühe habe. Wo mir das Klagen vorbringt. Und dass ich dort auch akzeptiere, wo meine eigene Belastungsgrenze ist. Und auch dort vorsichtig vor dem Verdrängen. Mich kann natürlich auch als Schweizer sowieso sehr gut verdrängen. Das Unangenehme auf die Seite schieben. Ah, weisst du, ja, mir geht's gut. Ich bin ja Jesus-Fan und gläubig. Mir geht's gern gut. Und dann frisst man schon so ein Bild, das wir vor ihrer Einleitung haben gesehen. Bist du ein bisschen ein Innenfresser? Also der David hat da ganz deutliche Worte mal rausgelassen und es tut gut, mal das Zeug raus auf den Tisch zu legen. Wisst ihr, Gott erklopft nicht, wenn wir klagen. Wir bringen Gott nicht zum Erklöpfen. Da kennt er uns einfach schlicht zu gut. Also, wir sehen, beim Klagen, da steht ich, da steht das Ich im Vordergrund. Übrigens, wie bei Stifts heute im Vorhof auch. Es geht um mich, um meine Empfindung, um mein Wahrnehmen, wie ich Gott Beziehung wahrnehme, wie ich die Umstände wahrnehme, der Find sehe oder die Herausforderung sehe. Ich bin im Zentrum und das darf mal sein. Wichtig ist, es ist nur der erste Schritt von unserer Reise. Durch die drei Punkte. Der erste Schritt darf sein, aber wir brauchen nicht hier zu bleiben stehen. Das wäre traurig. Die Bibel gibt dem ersten Schritt viel Raum. Es gibt ein ganzes Bibelbuch, das Klagelieder heisst. Klagen erlaubt, murren nicht. Da gibt es einen Unterschied. Klagen ist erlaubt. Murren ist eine Anklage an Gott und das ist nicht erlaubt. 1. Korinther 10. Ihr Wüste haben sie gemurrt. Also, wir tun nicht murren, aber Klagen ist erlaubt. Und dann haben wir aber die gute, die wunderbare Zusage von Gott im Psalm 68. Gelobt sei der Herr täglich. Gott legt uns eine Last auf. Das lädt er zu. Das macht er. Und als Pädagoge macht er das erst recht, wenn er starke junge Leute will. Oder auch starke ältere Leute will. Aber er hilft uns auch. Oder wie es wörtlich heisst, der unsere Last trägt, der uns hilft. Er hilft tragen. Und damit wir das lernen kennen, muss er uns ja Last auflegen. Wir kommen zum zweiten Schritt. Vom Klagen kommen wir jetzt ins Bitten. Die Verse 4 und 5, die tönen so. Schau doch her und erhöre mich, Herr, mein Gott. Erleuchte meine Augen, damit ich nicht im Tod entschlafe, sondern mein Feind nicht prahlt. Er habe mich besiegt und meine Gegner sich freuen, dass ich strauchle. Also, jetzt kommt nach dem Klagen, nachdem man mal alles hat auf den Tisch gelegt, wie man sich fühlt, kommt jetzt ein zweiter Schritt vom Bitten. Und jetzt werden konkrete Bitten mal formuliert. Ja, was will ich denn eigentlich von Gott? Konkrete Vorschläge mal herzutun. Ich traue es Gott zu, dass er ändern kann. Und als erstes, und das ist etwas sehr Schönes, fällt auf, dass der David als erstes bittet, dass seine Beziehung zu Gott wieder geklärt ist. Er bittet um, wie heisst es, erhöre mich. Also er bittet eigentlich darum, dass er Gott wieder ein bisschen spürt in seinem Leben. Im Klagen spüren wir ja manchmal Gott nicht, wenn wir das Gefühl haben, wir sind vergessen bei Gott. Und da bittet David als erstes, den Faden wieder zu haben bei Gott. Er kommt in Kontakt mit Gott. Erhör mich, bis wieder da. Und öffne mir den Blick, erhell meine Augen. Klärung vor Gottes Beziehung. Das darf mal wieder sein. Das ist so eine von seinen konkreten Bitten. Und schön ist, dass er eigentlich sagt, du Gott musst aktiv werden. Ich suhle mich im Moment zu fest in meinem Klagen. Geht nach das manchmal schon so, dass der nach so dreht. Und dann kommt dann noch ein bisschen Selbstmitleid. Und ich habe doch recht. Und die anderen. Und nachher hat man so einen Kreis, wo man sich drinnen saulet. Manchmal nimmt mich die Frau so ein bisschen aus diesem Kreis raus und sagt, ja, jetzt haben wir es gehört, jetzt kannst du dich auch wieder. Und das tut gut. Das tut gut. Und so tut der David das Gott herlegen. Du möchtest jetzt erhören und du möchtest mir den Blick öffnen. Nimm mich aus meinem Hamsterrädchen raus, wo ich nur noch am Klagen bin. Erleucht meine Augen, ist seine konkrete Bitte. Und zwar mit Ewigkeitsperspektive. Im Text heisst es, damit ich nicht im Tod entschlafe. Zeig du mir mal Gott wieder, um was geht es schlussendlich. Was zählt denn mal, wenn ich bei dir bin? Und dann wird plötzlich ein Problem und eine Herausforderung klein, definiert, zeitlich begrenzt. Aha, ist ja nicht so mega Sache, wie das oder jenes oder dieses oder eins. Ich habe eine Ewigkeit. Aber nur in diesem Leben habe ich die Gelegenheit, mit meinen Lasten und mit meinen Herausforderungen dich zu loben. Im Himmel habe ich die Lasten dann nicht mehr. Ewigkeitsperspektive öffnet sich. Und ich darf bei Gott alles ablegen. Das tut so gut. Das, was jetzt auf den Tisch ist gekommen, beim Klagen, das darf jetzt Gott anbefehlen. Herr, ich deponiere es zu deinen Füßen. Und das tut so gut. Und habt ihr gemerkt, beim Bitten kommt man jetzt aus dem Monolog in Dialog. Jetzt nimmt man Gott dazu. Oder ein Geschwisterte kann ihm auch helfen. Plötzlich nimmt man Gott rein und während dem zu klagen nur um mich geht, ich ist im Vordergrund, wie ich mich fühle, kommt jetzt plötzlich das Du dazu. Jetzt kommt man also vom Vorhof schon ins Heiligtum, was um das Du geht. Du Gott, du musst mich erhören, du musst mich aufhauen, du musst mir den Himmel auftun und mir zeigen, dass hinter dran ein Sommerhimmel ist. Und das ist so etwas Schönes, in den Dialog hineinzukommen mit Gott. Dialog heisst aber auch, dass man Gott reden lässt. Beim Klagen, da redet man selber, oder? Da redet man nur. Ununterbrochen. Und jetzt beim Bitten wird man hörig. Ja, was willst denn du? Eigentlich will ich ja nur, was du auch willst. Aber da muss ich zuerst hören, was denn dein Willen ist. Gott erhört. Und das ist das Dritte. Beim Bitten bewusst offen lassen. Weil Gott erhört auf jeden Fall. Aber auf seine Art. Zum Glück auf seine Art. Es würde anders aussehen, wenn unsere Bitten wörtlich erfüllt wurden. So gut, dass Gott uns ernst nimmt, uns dann aber gleich auf seine geniale und kreative Art und Weise macht. Und da wollen wir ihn frei lassen. Wenn es nämlich heisst, bittet, so wird euch gegeben, da haben wir immer noch keine Ahnung, wie es jetzt kommt und was er uns jetzt genau gibt. Und manchmal suche ich, es heisst doch, du gibst mir, aber ich habe das Gefühl, du gibst mir nichts. Und ich suche und suche, nur weil meine Vorstellung das Gefühl hat, du müsstest mir das und das geben. Aber Gott hat vielleicht die Idee, etwas anderes zu geben. Geduld. Dabei wollte ich ja Problemlösung. Ganz viel wollte ich von Gott einfach, dass er kommt, mein Problem löst und ich eigentlich dann wieder ein ruhig und angenehmes Leben habe. Aber Gott will, dass ich sein Kind bin und mündig werde und reife im Glauben. Und da will er mir nicht immer alle Schwierigkeiten wegnehmen, sondern er will mir in den Schwierigkeiten innen zeigen, wer er ist. Und so dürfen wir offen lassen und Gott nicht wollen eingrenzen mit meinen Vorstellungen und mit meinen kleinen Wünschen. Wie viel wird betet um Heilung? Und das ist gut. Unbedingt beten für Heilung. Und Gott heilt. Wie und wenn Gott heilt, offen lassen. Ja, und so kommen wir zum dritten Punkt. Das ist jetzt zu loben. Und da hat der David noch einen Vers, aber der ist so voll. Der ist so voll. Der ist da hier gerade abgelichtet. Ich aber vertraue, jetzt ringt er sich durch. Nachdem Gott ihm hat der Himmel aufgetan und die schöne Taube zeigt, wo hinter dran der Sommerhimmel ist, auch im Regen hin. Ich aber vertraue darauf, dass du gnädig bist. Mein Herz freut sich, dass du so gerne hilfst. Vielleicht hat Gott hier das Problem noch gar nicht gelöst. Und doch tut David schon bekennen, aber du hilfst, bei dir berge ich mich. Ich will dem Herrn singen, weil er mir Gutes getan hat. Jetzt, nachdem beim Klagen ich im Vordergrund war, nachdem nachher im Bitten du dazu kam, im Dialog, kommt jetzt das Allerheiligste, er. Nur noch er. Es geht nur noch um ihn. Und darum geht die Herausforderung weg. Die wird gar nicht mehr gesehen. Die Regenwolke ist durchbrochen. Und jetzt kommt er. Du bist gnädig. Und ich erinnere mich, dann habe ich Gnade erlebt. Und da, und dass ich überhaupt heute da bin. Dass ich überhaupt Kraft habe, die Herausforderung. Und da, und dort. Und ich erkenne, aus Gottes Gnade bin ich, was ich bin. 1. Korinther 15. Das sagt der Paulus. Alles ist ja Gnade. Nein, das und jenes. Und ich entdecke plötzlich Gottes Zuwendungen. Und da ist er mir beigestanden. Und dort hat er mir ja das Problem eigentlich nicht gelöst. Aber ja, es ist ja gut gekommen. Und ich habe ja so viel gelernt da drin. Und plötzlich merke ich Gott. Gnade. Wunderbar. Ich wirfe mich auf Gott. Er allein. Und ich darf merken, dass Gott mir den Himmel öffnet. Und ich darf zum Loben durchkommen. Mir befehlen, meine Seele lobe den Herrn. Das ist ein Imperativ. Das ist nicht eine Option. Und nachher im Loben öffnet sich mir Gott. Und ich darf mich in ihn hinein versenken. Gottes Zuwendungen entdecke in meinem Leben, in der Geschichte und auch in der Herausforderung. Über das, was ich im ersten Teil noch dieser Luthaus geklagt und mich vergessen gefühlt habe, ach, so ungerecht behandelt, merke ich plötzlich, und Gott ist gerade da drinnen, mir so nach, aber vielleicht auf eine andere Art und Weise. Charles Spurgeon sagt zu dem Vers 6, welch eine Veränderung finden wir im 6. Vers. Der Regen hat sich gänzlich verzogen und die Zeit des Vogelgesangs ist gekommen. Der Gnadenthron hat den tief Betrübten erfrischt. Nun kann er mit klarer Stimme singen und dies ist seine Zuversicht. Ich habe auf deine Gnade vertraut. Da ist kein Einbilden auf die eigene Frömmigkeit. Kein Tünkel, weil ich halt so rituell Gott gesucht habe und so konzentriert mich auf ihn fokussiert, bin ich durchgebrochen. Du musst halt da. Sondern ein tiefes Bewusstsein, Gott hat es gemacht. Er hat es für mich erledigt. Gott ist mir zugewendet. Er regiert. Er regiert in meiner Herausforderung, in meinem Klagen. Er regiert in der ganzen Welt. Im Universum. Und seine Regentschaft steht. Er tut mir wohl. Ich bin in seinem Fokus. Er ist mir zugewendet. Positiv. Auch wenn er dieses und eins zulässt. Und dann darf ich mich ihm herlegen und sagen, du darfst mich haben. Ich lasse ihn nicht, er segne mich denn. Sagt der Jakob nach einer langen, langen Selbstfindungsreise, könnte man sagen. Nachdem er immer das Leben lang hat gesagt, ich bin eigentlich der Erstgeborene, sagt er seinem Vater, der lügt er. Er sagt nicht, ich bin der Jakob, der Betrüger. Er sagt, ich bin Esau. Und erst das erste Mal im Fluss Jabok, sagt er, wo er mit dem Engel des Herrn ringt, oder besser gesagt, der Engel des Herrn ringt um ihn. Im Morgengrauen sagt er, ich bin Jakob, ich bin eigentlich der Betrüger. Und der Engel des Herrn berührt ihn und sagt, du bist nicht mehr Jakob, der Betrüger, du sollst Israel sein, der Gotteskämpfer. Und er berührt nach Hüft und er ist zeichnet aus dieser Begegnung rausgegangen, aber er hat ihn nicht gegeben, bevor er ihn nicht gesegnet hat. Und himpend, aber gesegnet, ist er nachher in die Begegnung gegangen mit dem Esau. Also wir dürfen in diesem Psalm sehen, Klagen ist erlaubt. Auch mal laut. Und es muss nicht objektiv sein. Man darf auch mal sagen, wie man sich fühlt. Macht das. Das ist wichtig. Es ist besser als reinfressen. Dann darf man aber weitergehen. Und nicht bleiben stehen beim Klagen. Das wäre schade. Dann darf man weitergehen zum Bitten und dann zum Loben durchbrechen. Ich komme zum Schluss. Klagen, bitten, loben. Ein Dreiklang. Eigentlich ein Gebetsweg. Und der findet immer wieder Anwendung in unseren Lebenssituationen. Klagen, bitten und dann zum Loben durchbrechen. Klagen erlaubt als Weg, nicht als Ziel. Menschliche Verlegenheiten sind Gottes Gelegenheiten. Sag es Gott und geh in Dialog und dann zum Loben. Ich, du, er. Gib dich nicht zufrieden mit dem Vorhof, sondern geh doch ins Heiligtum und dann vom Heiligtum ins Allerheiligste. Der Vorhang ist offen, verrissen. Dann am Kreuz auf Golgatha. Dem aber, der über alle Maßen, heisst es eigentlich, überschwänglich mehr tun kann, über alles hinaus, also mehr steigern kann man sich nicht, als was wir bitten oder verstehen oder erdenken, nach der Kraft, die in dir und in mir wirkt, heute schon, dem sei Ehre, in der Gemeinde und in Jesus Christus durch alle Geschlechter von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ich möchte noch beten. Himmlischer Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du all die Wetterlagen von uns da innen kennst. Du weisst, wem das im Moment das Regenwasser zuvorderst ist. Du kennst unsere Herausforderungen, du kennst unser Klagen. Danke, dass du mit uns im Dialog sein willst und uns den Himmel öffnest, damit wir dich loben dürfen. Ich lobe und preise dich, dass du gnädig bist und dass du uns wohltun willst. Und so tu das Wort bewegen in unseren Herzen und bring du die Frucht führen, die du dir damit vorgenommen hast. Über Bitten und über Verstehen. Dir sei Lob und Dank. Amen.